HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl, guten Abend. Rund ein Jahr ist er her, der russische Angriff auf die Ukraine. Und noch immer wird an der über 1000 Kilometer langen Front erbittert gekämpft. Viele Freiwillige unterstützen die ukrainische Armee mit Spenden und Medikamenten. Tausende Tote sind schon zu beklagen und unzählige Leben zerstört. Aber der Krieg hat die Menschen auch geeint, berichten die ARD-Korrespondentinnen Andrea Beer und Rebecca Barth.
Ein Dorf in der Region Saporizhia, Südostukraine. In völliger Dunkelheit laden Ulrich Waldmann und sein Team die letzten Hilfsgüter aus ihrem Auto mit grünem Camouflagemuster. Die Farbe soll die Gruppe bei ihrer Arbeit an der Front schützen. Zum Militär hatte der Deutsche aus Ahaus bei Münster bis vor einem Jahr keinen Kontakt. Er lebte damals mit seiner Frau in Kharkiv in der Ostukraine, erlebte den Beschuss der Stadt und entschloss sich zu helfen.
Gut. Also IFAX.
Heute begrüßen ihn die ukrainischen Militärsanitäter nahe der Front mit Umarmungen, Handschlag und strahlenden Gesichtern. Waldmann ist einer von zehntausenden freiwilligen Helfern, die die ukrainische Armee mit verschiedensten Gütern versorgen. In diesem Fall sind das vor allem sogenannte IFAX, ein kleines Erste-Hilfe-Set, das jeder Soldat bei sich trägt.
Wir haben jetzt hier mehr als 20 mitgebracht. Wir müssen gleich nochmal eben durchzählen, weil das ist jetzt unsere letzte Abgabestelle, nenne ich es mal. Wir haben schon zahlreiche, also mehr als 70 haben wir schon abgeliefert zu verschiedenen anderen Einheiten hier überall an der Südfront in der Ukraine. Und jetzt geben wir sozusagen noch den Rest, der als Hilfsgüter verblieben ist.
Laut einer Untersuchung einer britischen Analysegruppe zu humanitärer Hilfe haben Zivilisten aus aller Welt allein in den ersten Monaten seit Beginn der russischen Invasion 1700 nichtstaatliche Organisationen gegründet, um der Ukraine im Krieg zu helfen. Vermutlich sind es mittlerweile sogar noch mehr. Sie evakuieren Zivilisten, bauen zerstörte Siedlungen wieder auf, beschaffen Drohnen und versorgen die Truppen mit Lebensmitteln. Viele der Hilfsinitiativen in der Ukraine haben sich spezialisiert. Über Online-Aufrufe generieren sie Spenden. Und das ist auch für Ulrich Waldmann wichtig. Er wirft einen Blick auf die Taschen, die die Männer aus dem Auto gehievt und vor den Militärsanitätern ausgebreitet haben.
Ich würde sagen, das sind knapp 2.000, 3.000 Euro, die wir gerade überreicht haben hier. Insbesondere, weil die IFAX so teuer sind. Wir verwenden für die IFAX nach NATO-Standardteile. Die sind halt sehr teuer. Ein einzelnes IFAX alleine kostet 80 Euro. Und wenn man das dann mal 25 nimmt, plus Generator, plus Schlafsäcke, plus die Medizin, die wir gerade zusätzlich noch überreicht haben, ja. Also da sind wir schon weit über 2.000 Euro hinweg.
Um das zu finanzieren, kooperieren Waldmann und sein Team aus Ausländern und Ukrainern mit mehreren kleinen Stiftungen. Oft erhalte er von den Einheiten der Armee konkrete Informationen darüber, was benötigt werde, sagt er. Und so liefert er nicht nur Verbandsmaterial und Erste-Hilfe-Sets, sondern neben Schlafsäcken und Generatoren auch Decken, Essen, Wasserfilter oder Taschenlampen. In dem kleinen Dorf in Saporizhia strahlt Jan, ein Sanitäter der ukrainischen Armee, über das ganze Gesicht. Man könne alle Hilfsgüter dringend gebrauchen, sagt er. Das ist sehr wichtig für uns. Das sind absolut notwendige Dinge für uns an der Front. Sie sehen ja, was hier los ist. Jegliche Hilfe für unsere Soldaten ist ein wichtiger Bestandteil. 80%, vielleicht sogar 100% unserer Autos kommen allein von Freiwilligen.
Ein eiskalter Winterabend im dunklen Hinterhof einer Werkstatt in Uschgorod. Hier werden ebenfalls Autos für die Front repariert. Und ein ölverschmierter Mechaniker beugt sich mit einer Lampe über den Motor eines Pickups, der für den Osten vorgesehen ist. Dann startet er den Wagen. Die Hände tief in den Taschen seiner Winterjacke vergraben, beobachtet Andriy Lubka die Szene. Er sammelt Geld und besorgt die Fahrzeuge, die repariert und an die Front gefahren werden. aus Uschgorod an der slowakischen Grenze im Südwesten in den Osten der Ukraine. In Uschgorod leben viele Binnenflüchtlinge, denn dort ist es vergleichsweise ruhig. Der russische Angriffskrieg ist dennoch nah und hat uns zusammenwachsen lassen, so der junge Autor Andriy Lubka. Und zwar auf einer sehr persönlichen Ebene. Zum Beispiel kamen in den ersten Tagen Evakuierungszüge aus Kharkiv. Es war Anfang März und wir haben diese Züge mit Medikamenten, Lebensmitteln, humanitärer Hilfe und Schlafsäcken beladen, mit allem, was wir hatten. Und von hier aus habe ich Geld überwiesen an die Organisation des Schriftstellers Serhii Zhadan in Kharkiv. Zwischen den Menschen, die aus Kharkiv kamen, aus Saporizhia, aus Dnipro, aus Mykolaiv und hier lebten, und den Menschen, die sie hier aufgenommen und ihnen geholfen haben, ist eine gewisse Art von Freundschaft entstanden. Nicht zwischen Regionen, nicht zwischen Ost und West, sondern zwischen Marina, Petro, Vasil und Andriy. Und diese Verbindung ist sehr stark. Eines der Probleme der Ukraine war die geografische Vielfalt, Ost und West. Es gibt Regionen mit eigenen Besonderheiten. Und jetzt fühlen wir uns alle wie ein Land. Soldaten aus Transkarpatien haben Cherson befreit. Und keiner hat gesagt, dass er nicht für Cherson kämpfen will. Sondern alle haben verstanden, dass das unser Land ist und dass es keinen Unterschied gibt. Andriy Lubka schreibt Essays, Gedichte und Prosa und ist auch als Übersetzer tätig. Vielleicht fließen meine Erfahrungen irgendwann in einen Roman ein, meint er, doch zurzeit hat er dafür keinen Kopf. Die Theatergruppe Conception hingegen hat das Inferno von Mariupol in einem Stück verarbeitet. Vor dem ersten Jahrestag der russischen Großinvasion zeigen sie es im Nationaltheater von Kiew. Wir sind aus Mariupol. Wir sind ein Theater aus Mariupol. Alle im Ensemble stammen aus der heute russisch besetzten ukrainischen Hafenstadt am Asowschen Meer. In ihrem Stück erzählen sie von dem traumatischen Überleben im Keller während der russischen Belagerung. Für Dmytro Gritsenko jedes Mal ein Kraftakt.
Es ist jedes Mal schwierig, weil es für uns leider keine Aufführung ist. Das haben wir erlebt und erleben es immer noch. Es bleibt in uns, es bleibt uns erhalten, auch wenn das Publikum dann den Zuschauerraum wieder verlässt.
Jelena Koltunova und Evgenia Kamieneva haben Tränen in den Augen. Es zerreißt mir einfach das Herz. Ich habe lange nicht mehr so viel geweint. Mariupol ist eine große Wunde, genau wie Kharkiv. Aber Mariupol wurde von diesen Unmenschen einfach zerstört. Es wird schwierig, aber wir werden trotzdem gewinnen. Und wir werden ihnen das nie verzeihen.
Für den Sieg kämpfen sie hier jeden Tag. Die Soldaten an der Front in der Ostukraine. Die Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer glaubt an einen militärischen Sieg. Das zeigen Umfragen. Aber die Realität an der Front ist bitter. Nahezu 100% abhängig ist die ukrainische Armee von westlichen Waffenlieferungen. Von Panzerabwehrwaffen bis Kampfpanzer. Die militärische Unterstützung des Westens hat in den vergangenen 12 Monaten stetig zugenommen. Besonders Deutschland hat dabei eine ungeahnte Entwicklung durchlebt. Der Krieg in der Ukraine errüttelt auch in vielen westlichen Ländern an alten Glaubenssätzen. Die Menschen in der Ukraine sind dankbar für die Unterstützung, aber sie haben auch Angst, dass diese bald weniger werden könnte, denn sie führen einen Kampf um ihre Existenz. Wir müssen unser Land verteidigen. Ich hoffe, dass jeder so denkt, dass wir unser Land beschützen müssen. Wenn wir unser Land aufgeben, werden wir zu Sklaven. So will niemand leben. Die Ukrainer wollen ihr Land von russischen Truppen befreien. Erst dann könne es Frieden geben, so sagen viele. Aber bis dahin scheint es noch ein weiter Weg zu sein. An Versöhnung mit Russland ist aktuell nicht zu denken. Zu viele Verbrechen haben die Soldaten der russischen Armee in der Ukraine begangen, betont Außenminister Dmytro Kuleba.
Forcible deportation, filtration camps.
Zwangsdeportationen, Filtrationslager, willkürliche Verhaftungen, Verschwinden lassen, Folter, Hinrichtungen, sexuelle Gewalt, Angriffe auf Zivilisten und kritische Infrastruktur mit Raketen und Drohnen. Das ist nicht die vollständige Liste der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, die von der Russischen Föderation begangen wurden. Je länger der Krieg dauert, je mehr dieser Verbrechen, desto größer die Überzeugung, den Konflikt nur mit Waffen beilegen zu können. Die Kämpfe an der Front werden erbittert weitergeführt und die Armee kann sich dabei auf die Unterstützung von unzähligen Zivilisten verlassen. Die Bewegung der sogenannten Volontieri, der Freiwilligen, ist nicht neu. Als der Krieg 2014 in der Ostukraine begann, lagen Staat und Armee am Boden. Die Ukraine war zwar nicht verteidigungsfähig, leistete aber schon damals erbitterten Widerstand. Seitdem nähen alte Frauen Tarnnetze, Ingenieure basteln Drohnen, ehemalige Eventmanager produzieren schusssichere Westen und Schauspieler nutzen ihre Berühmtheit, um Spenden für die Armee zu sammeln. Manche Initiativen sind über die Jahre zu großen Organisationen geworden. Eine von ihnen ist die Stiftung Poverni Živim, übersetzt Komm Leben zurück, die seit 2014 versucht, so vielen Soldaten wie möglich das Leben zu retten. Seit Beginn der russischen Großinvasion ist sie noch einmal gewachsen, erklärt Ivan Naumenko in seinem Büro in Kiew. Wir sind keine Freiwilligen, sondern haben professionelle Mitarbeiter. Am 23. Februar hatten wir 27 Vollzeitbeschäftigte, jetzt sind es zwischen 60 und 70. Alle, die im Februar und März zu uns kamen, waren Freiwillige und wurden dann zu Vollzeitmitarbeitern. Umgerechnet über 120 Millionen Euro Spendengelder habe die Stiftung im vergangenen Jahr generieren können, sagt Naumenko. Hunderte Nachtsichtgeräte und Wärmebildkameras konnten davon gekauft werden, aber nicht nur das. Mittlerweile habe man sogar eine Lizenz erhalten, um militärische Güter zu kaufen und zu importieren. Unter anderem habe man der ukrainischen Armee so 3 türkische Bayraktar-Drohnen und 11 gepanzerte Fahrzeuge besorgen können. Das ist nichts, was der Staat nicht tun kann. Es ist nur ein viel längerer Prozess wegen verschiedener finanzieller und bürokratischer Einschränkungen. Faktisch spielen sowohl der Staat als auch verschiedene ehrenamtliche Initiativen im gleichen Team. Aber es gibt eine große finanzielle Lücke, die man kaum decken kann. Die Stiftung beschafft Material in großem Stil. Die Kontakte zum Militär sind mittlerweile so eng, dass ein Mitglied der Stiftung nach neuesten Berichten sogar einen offiziellen Posten im Verteidigungsministerium übernehmen soll. Davon sind Ulrich Waldmann und sein Team weit entfernt, aber das ist auch gar nicht ihr Ziel. Er sei stolz darauf, ein freiwilliger Helfer zu sein. Gehalt erhalte er nicht, nur eine Aufwandsentschädigung, die zum Überleben reicht. Aber auch er verfügt nach einem Jahr Krieg über gute Kontakte zum ukrainischen Militär.
Die Kontakte lotsen uns dann in der Regel zu den Einheiten selbst. Wir fahren dann raus, wissen relativ nah an die Frontlinien. Manchmal sind es 40 Kilometer, manchmal 10 Kilometer. Und treffen dann die entsprechenden Einheiten sozusagen vor Ort an den Feldhospitälern oder halt auch direkt bei den militärischen Einheiten und übergeben das dann vor Ort, um einfach auch sicherzustellen, dass es da ankommt, wo es benötigt wird.
Wie viele solcher Fahrten er schon an die Front gemacht hat, weiß Waldmann selbst nicht mehr. Aber jede Reise zu den Soldaten sei wie nach Hause kommen, sagt er. Über die Monate habe er enge persönliche Bindungen zu den Männern und Frauen der Armee aufgebaut. Ihre individuellen Schicksale berühren ihn. Um ihnen zu helfen, ist er fast Tag und Nacht im Einsatz. Doch es sei vielmehr die zögerliche Politik des Westens, die ihn müde macht.
Dass endlich der Beschluss gefasst wurde, zum Beispiel, dass Panzer in die Ukraine geschickt werden, nach einem Jahr Tod und Leiden hier. Und es wird wieder dauern, bis diese Hilfe tatsächlich umgesetzt wird. Ich denke nicht, dass wir vor März hier die ersten Panzer rollen sehen werden in der Ukraine. Und in dieser Zeit werden wieder Zivilisten sterben, unsere Soldaten in der Ukraine hier bluten weiter und sterben. Einfach aus dem Grund, dass die Hilfe nicht rechtzeitig ankommt. Und vielleicht macht mich das müde.
Seit nunmehr rund einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. die ARD-Korrespondentinnen Andrea Bär und Rebecca Barth darüber, wie der Krieg neben dem vielen Leid Menschen auch geeint hat. Die Reportage als Podcast finden Sie in der ARD-Audiothek und auf hr-inforadio.de. Ich bin Liane Stahl und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.